Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist immer noch Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist auch immer noch die Brenda. Hallo.
Hallo.
Und im Zoom-Fenster unter uns, in den Zoom-Fenstern unter uns, sind unsere heutigen Gäste. Und zwar ist das heute einmal die Uschi. Hallo.
Hallo.
Und einmal der Ramin. Hallo.
Hallo.
Ich stelle euch beide gleich mal vor, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es heute zu tun haben und worüber wir heute ein bisschen reden wollen. Uschi, ich fange mit dir an, weil du stehst da auf meiner Liste als Erste. Du bist Wirtschaftsexpertin und Sprecherin bei Greenpeace Österreich, hast dort die inhaltlichen Schwerpunkte, unter anderem Greenwashing, Lieferkettenhandel, beschäftigst dich aber auch mit den Themen Biodiversität, Landwirtschaft und Demokratie. Du hast einen Magister in internationale Entwicklung an der Uni Wien abgeschlossen, hast auch abgeschlossene internationale Beziehungen an der Diplomatischen Akademie in Wien, einen MBA in Kalifornien gemacht, nicht unweit weg von mir, habe ich nachgeschaut. Du hast den Verein Donau Soja mitgegründet und warst bis 2019 dort Generalsekretärin, also ein Verein für eine nachhaltige europäische Eiweißversorgung. Und 2021 hast du mit initiiert die in Wien ansässige NGO Saubere Hände stoppt Korruption. Dort sollen umfassende Gesetze gegen Korruption ausgearbeitet werden, um die Justiz zu stärken und eine lückenlose Aufklärung von Korruption zu ermöglichen. Damit sind wir fast beim Thema und warum du heute hier bist, aber das verrate ich noch nicht. Zuerst stelle ich erstmal den Rahmen vor. Du bist Rechtsanwalt in Wien, hast doch hier studiert und 2005 promoviert. Seit 2009 hast du deine eigene Praxis ebenfalls in Wien. Dort betreust du nationale, internationale Mandantinnen. Die Spezialisierung dabei liegt auf Immobilienprojekten und Bauvorhaben. Wo man dich vielleicht besser kennen könnte, du warst Hintermann eines zivilgesellschaftlichen Projektes, wie du es in Interviews oft nennst, besser bekannt als das Ibiza-Video. Und warum seid ihr heute hier? Ihr habt gemeinsam mit dem Fritz Hausjell, Alexander Bär und dem Julian Hessenthaler einen Verein gegründet, der sich dann nennt Ans Licht. Es ist der erste und einzige Verein, der sich für Whistleblower in Österreich einsetzt. Ihr versteht euch dort als Lobby für Whistleblower, die oft mit vielen Gegnern zu kämpfen haben. Gegründet habt ihr euch, um Korruption und demokratiegefährdende Vorgänge öffentlich zu machen. Seid parteiunabhängig und wollt auch nicht den Fokus nur auf eine Partei legen. Ihr wollt aber auch über die Politikgrenzen hinaus aufdecken. Und Machtmissbrauch findet nämlich nicht nur in der Politik statt. Kurz gesagt, ihr wollt Whistleblowern eine Infrastruktur schaffen, die je nach Fall angepasst werden kann. Und warum wir euch eingeladen haben und worum es heute ein bisschen genauer gehen soll, erklärt es die Brenda.
Bevor ich das Thema noch vorstelle, möchte ich noch ein kurzes Dankeschön sagen, nämlich an den Christoph Jung, der auch schon zweimal bei uns Gast war und der uns verkuppelt hat sozusagen und uns in Kontakt gegeben hat. Also vielen Dank dafür. Als Thema haben wir uns überlegt, ans Licht gebracht, wie ein Verein Whistleblower unterstützt, um für mehr Transparenz in Österreich zu sorgen. Heute werfen wir gemeinsam mit zwei der Gründerinnen des Vereins ans Licht einen besonderen Blick hinter die Kulissen, nämlich auf jene Menschen, die selbst oft im Verborgenen agieren. Whistleblower. Ein Whistleblower ist jemand, der Informationen öffentlich macht, die im ursprünglichen Kontext geheim oder geschützt sind und die vom öffentlichen Interesse sind. Ein Beispiel, das in Österreich besonders im kollektiven Gedächtnis verankert ist, das Ibiza-Video. Es hat die politische Landschaft des Landes nachhaltig verändert und vieles ans Licht gebracht. Mit genau dieser Erfahrung als Ausgangspunkt wurde der Verein ans Licht gegründet. Ihr Ziel, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig Aufdeckerinnen für eine funktionierende Demokratie sind und ihnen konkrete Unterstützung bieten. Der Verein versteht sich als Anlaufstelle für Whistleblower, ein sicherer Raum, eine Plattform, eine Hilfe auf einem oft riskanten Weg. Wir wollen heute mit Uschi und Ramin darüber sprechen, was sie zur Vereinsgründung bewegt hat, wie genau sie künftige AufdeckerInnen unterstützen wollen und wie viel Mut es braucht, um Missstände ans Licht zu bringen. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go, aber wir stellen sich abwechselnd und die Christiane hat die erste.
Uschi, stell dir die erste. Hotel oder Zelt?
Zelt.
Ramin, reden oder zuhören?
Zuhören.
Uschi, welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Das Land Burkina Faso.
Ramin, was ist der beste Geruch?
Geschnittenes Gras.
Uschi, mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Also ich finde da, wenn ich das nicht in einem Wort beantworten darf, die Antwort damals von Van der Bellen ganz großartig, wie er gesagt hat, welche von den anderen Bundessprecher und Sprecherinnen würde er mitnehmen auf eine einsame Insel. Und er meinte damals, den Strache, damit er nicht so viel Unsinn in Österreich anrichten kann. Ja, ich würde mich an dem ausrichten, je nachdem, wann das wäre und wen man da mitnehmen muss, dass nicht so viel Blödsinn in dem jeweiligen Land passiert.
Ramin, wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Vorsicht,
Danke sagen möchte ich.
Meinen Geschwistern.
den mutigen Aufdeckern.
Und die letzte Questions to go, zuerst für die Uschi, dann für den Ramin, ist: Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich trinke keinen Kaffee mehr. Ich trinke Lupinen- oder Dinkelkaffee und den trinke ich mit Sojamilch und ohne Zucker. Geschäumt.
Schwarz und ohne Zucker und ohne Milch und viel.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Es ist schön, dass wir nach fast 7 Jahren mit Milch und Zucker immer noch neue Antworten auf diese Frage bekommen. Also ich glaube nicht, dass wir deine Antwort schon mal hatten, Uschi.
Ja, ich habe damit aufgehört vor 3 Jahren. Ich trinke seit 3 Jahren wirklich keinen Kaffee mehr.
Dann wird es interessant, weil die erste große Milch- und Zuckerfrage lautet nämlich: Was ist oder war der beste Kaffee, den ihr getrunken habt? Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, wenn man etwas gemeinsam gründet, trinkt man sehr viel Kaffee, Tee oder andere Getränke zusammen. Wie war das bei euch?
Also ich habe ja noch nie Kaffee getrunken mit dem Ramin gemeinsam, weil wir treffen uns meistens beim Ramin und da gibt es keinen Lupinenkaffee. Aber ich habe auch noch nie danach gefragt oder keinen Tee. Aber ich lebe ja vegan und der Ramin hat schon mal vegane Bäckereisachen da mitgebracht, damit ich auch mitessen kann.
Ramin, was war der beste Kaffee für dich?
Ich trinke so viel Kaffee, dass ich es nicht mehr zuordnen kann. Ich tue mir da echt schwer. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Am liebsten, wenn die Uschi neben mir sitzt und die anderen Gründer, dann schmeckt es gut, wenn man das mit einem Projekt assoziieren kann. Dann macht das Ganze Sinn. Die Sauferei des Kaffees.
Ja, ich glaube auch, wenn man schon sehr erschöpft ist oder wenn die Augen schon so zufallen und man muss noch arbeiten, dann ist einfach der Kaffee immer der Beste. Aber ich muss auch sagen, seit ich keinen Kaffee mehr trinke, geht mir das auch ab, dieses Trinken wir einen Kaffee. Da hat man dann so einen Auftrag.
Ein Gemeinschaftsding ist das.
Genau, ja.
Aber was trinkt ihr dann gemeinsam, wenn ihr keinen Kaffee trinkt?
Naja, Wasser. Sehr klar, im Kopf, wenn man trinken wir einfach Wasser, ja.
Dann wollen wir vielleicht mal irgendwie mit eurer Geschichte mal anfangen. Wie seid ihr zur Idee gekommen, ans Licht zu gründen? Was ist da der Weg dahin gewesen? Und wie geht's euch damit jetzt so?
Ja, da ergreife ich das Wort vielleicht. Die Idee kam aus dem Bedarf. Wir haben, glaube ich, alle erkannt, wie schwierig die Situation für Aufdecker, müssen jetzt nicht nur Whistleblower sein, sondern Aufdecker generell ist, sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir diesen Bedarf an Hilfestellung decken wollen. Und zwar in vielfältigen Bereichen. Wenn die Uschi deckt andere Sachen ab, als ich abdecke oder damals der Julian abgedeckt hat oder der Fritz und der Alex. Wir sind draufgekommen, dass die Unterstützung eines Whistleblowers interdisziplinär zu erfolgen hat und vielfältig und wir versuchen das abzubilden und sind, haben dann auch recherchiert und sind draufgekommen, dass das in Mitteleuropa noch nicht gibt, beziehungsweise in Österreich noch nicht gibt, in der Schweiz und in Deutschland gibt es solche Anlaufstellen bei uns noch nicht und das zweiter ausschlaggebende Momentum war die Verabschiedung der Whistleblower-Richtlinie und die Umsetzung in Österreich. Die kam auch zeitlich passend einher.
Ist vielleicht auch noch dazu zu sagen, weil der Rami noch vorher gesagt hat, er dankt allen AufdeckerInnen. Da muss ich mich natürlich anschließen. Und das war auch so etwas, so ein Moment in meinem Leben, wie ich mich auch im Zuge mit saubere Hände mehr mit Korruption beschäftigt habe. Und da kommt man dann ganz schnell auch zum Thema Whistleblowing. Ich finde einfach diese Menschen, die diesen Mut haben, etwas zu tun, wo sie selbst ihre Reputation, ihr Leben und viel mehr, also mehr als sein Leben kann man eh nicht riskieren, aber einfach auch so die Grundstruktur ihres Lebens extrem bewundernswert und gleichzeitig, wie der Ramin gesagt hat, sind die halt jetzt auch in Österreich viel zu wenig geschützt, auch in der Europäischen Union. Also es gibt auch diese Kultur des Schutzes gegenüber Whistleblower, aber nicht nur der technische Schutz, sondern auch der Schutz ihres Rufs ist einfach noch nicht so gegeben, wie es vielleicht in den USA mehr ist. Also es ist oft dieses Thema der Nestbeschmutzer. Also man ist eigentlich nicht unbedingt wer guter, wenn man irgendwie Unterlagen nach außen bringt, wo man das Gefühl hat, das läuft nicht nach recht. Und es war schon so in Österreich, und das muss man fairerweise sagen, dass Ibiza da schon ein bisschen ein Meilenstein war. Auch wenn jetzt der Julian und der Rami nicht unbedingt Whistleblower in dem klassischen Sinn sind, wenn man jetzt das genau definiert, aber es war so ein Fall, der schon unglaublich beeindruckt hat und gleichzeitig man aber gesehen hat, wie wenig eben dieser Schutz in Österreich ist. Und irgendwie, wie wir uns dann kennengelernt haben, muss ich auch ehrlich sagen, ist das so eins ins andere. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn man dann plötzlich vor was steht, wo man sich dann nachher eigentlich fragt, wie ist man da eigentlich hingekommen? Aber es war so logisch, dass man dorthin gekommen ist, irgendwie. Also es war nicht sehr komplett. Es war schon, wir haben schon gearbeitet und viel getan, aber es hat sich einfach so schlüssig angefühlt, dass man dann da ist, wo man dann am Schluss war und auch mit dem Namen. Also es hat dann irgendwie, es war so klar.
Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal, damit wir alle am gleichen Stand sind. Rahmen, du hast vorher gesagt, es geht nicht nur um Aufdecker, sondern es geht auch um, oder es geht nicht nur um Whistleblower, es geht auch um Aufdecker. Wo seht ihr da die Grenze? Wann ist man Aufdecker? Wann ist man Whistleblower? Wie wird man beides?
Ja, das ist vielleicht eine akademische Diskussion, aber vielleicht ein Aufdecker ist vielleicht der weitere Begriff, der vielleicht ein geringeres Maß an Involvierung mitnehmen muss als ein Whistleblower, der wahrscheinlich tiefer in der Sache steckt. So würde ich die Unterscheidung treffen. Ich möchte da keine zu starken Differenzierungen machen. Ja, ich weiß eigentlich auch aus meiner eigenen Biografie, wie es ist, wenn man so etwas oder so etwas Ähnliches macht oder daran beteiligt ist. Und das assoziiere ich jetzt nicht nur mit einem bestimmten rationalen Bedarf, sondern mit einer gewissen Emotion, nämlich Schutz in Anspruch nehmen zu wollen und einen Schutzbedarf zu haben und dergleichen. Und dieser Bedarf ist sowohl bei Whistleblowern als auch bei Aufdeckern und alles, was ähnlich ist, gegeben.
Ihr bietet ja so ein Erste-Hilfe-Paket an und Unterstützung, also Kommunikation und ganz, ganz breit.
Ja.
Wie läuft das ab? Also weil, angenommen, eine von uns hätte jetzt aus unserer persönlichen Sicht total tolle Informationen, die wichtig sind, die an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie passiert das? Wie wendet man sich an euch? Wie geht es damit um? Wie entscheidet ihr, ist das wirklich ein Fall, den wir betreuen wollen? Und wie arbeitet ihr mit diesen Menschen? Wie funktioniert das?
Es ist ganz einfach. Es gibt verschiedene Kanäle, mit denen man uns kontaktieren kann, auf denen man uns kontaktieren kann, sei es jetzt per E-Mail oder eine Nachricht auf Signal. Dann kommt relativ bald ein persönliches, also eine Vorabprüfung findet dann statt und dann diskutieren wir, ob das sinnvoll ist, ob wir da mit dem näher treten sollten. Dann findet relativ bald ein Treffen statt, ein persönliches, und dann versuchen wir herauszufinden, was der Bedarf ist. Und da ist jeder Fall komplett anders. Man kann da kein Playbook machen, ja, weil jeder Fall sich von dem anderen total unterscheidet. Es gibt aber doch ein paar gemeinsame Grundlinien, die es zu berücksichtigen gibt. Und da versuchen wir auf den jeweiligen Aufdecker bestmöglich einzugehen und auch Personen hinzuzuziehen. Also es gibt Personen, die vermutlich eher eine juristische Unterstützung, Bewertung und Analyse benötigen. Andere benötigen eine mediale Begleitung. Andere sind wahrscheinlich, ich weiß nicht was, in einer besonderen Lebenskrise, in einer Stresssituation. Da wird es wohl notwendig sein, dass wir psychologische Hilfe versuchen bereitzustellen durch Vernetzungen. Wir können das selber nicht machen, aber versuchen dann Leute zu vernetzen, um sozusagen die Leute zu stützen, ja, zu stützen und dann sozusagen gemeinsam zur Ziellinie zu bringen. Und unsere Zugänge sind vielfältig, weil wir aus verschiedenen Berufsgruppen kommen, anders sozialisiert sind. Und ich glaube, ich traue uns zu, dass wir so eine 360-Grad-Perspektive haben.
Wir haben beide im Zuge der Vorbereitung uns die Folge Schäuber fragt nach angeschaut vom 22.04.2025. Da kann man sich das Video auf eurer Homepage dazu anschauen. Da waren die Whistleblower Alexis Pascutini und der Oliver Ribarich zu Gast beim Schäuber, wie der Name schon sagt. Und da hat, ich bin mir jetzt nicht mehr welcher von den beiden es war, gesagt, wurde gefragt, würden Sie das noch einmal machen? Und sie haben beide geantwortet, ich würde mich besser darauf vorbereiten. Wenn man sich jetzt selber in einer Situation befindet, wo man sagt, so irgendwie, da stimmt was nicht, was würdet ihr den Leuten empfehlen? Worauf soll man achten? Oder was soll man tun, wenn man sich noch nicht sicher ist? Ist es jetzt wirklich was, wo ich genauer hinschauen muss?
Also ich glaube, wenn ich dazu kurz was sage, bevor du Ramin einsteigst, ich glaube, sehr wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, man hat etwas, was man, oder das Gefühl, und es offensichtlich ist auch, dass ich etwas finde, dass man sehr genau auch Buch führt und die Beweise sammelt und dass man eben nicht nach Gefühl, so wie ich es jetzt gerade falsch gesagt habe, handelt, sondern schon konkret eben diese Beweise sammelt, diese archiviert und dann sich halt, und dazu gäbe es ja auch den Verein oder gibt es auch den Verein ans Licht, eben auch Rücksprache haltet mit uns, um das einfach mal spiegeln zu können, wie das auch wer anderer sieht. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist ja bei WhistleblowerInnen, wo können sie vertrauen? Also wo haben sie ein Vertrauen, etwas eben jemandem zu erzählen, das dann auch nicht gegen sie verwendet wird? Und es gibt ja leider auch Fälle, jetzt gerade auch in den USA, von Whistleblowern oder Whistleblowerinnen, die dann mit sehr, sehr massiven Repressalien gerechnet haben. Das Gesetz jetzt, und das ist auch etwas, was ein bisschen das Problem ist, was wir jetzt haben, also die europäische Richtlinie, um Whistleblower zu schützen, die in Österreich umgesetzt worden ist, ist zwar gut, dass wir das mal haben, also dass es mal dieses Gesetz auch gibt, aber es ist eine sehr Minimalumsetzung von dem, was die Europäische Union vorgegeben hat und umfasst auch nicht den Schutz, den gerade auch Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft sich gewünscht hätten und auch rückgemeldet haben, dass man das eben breiter fassen sollte, also dass sowas wie Betrug oder Untreue oder alles, was nicht im Korruptionsstrafrecht ist, nicht umfasst ist von der Whistleblower-Richtlinie, erzeugt halt auch Unsicherheiten. Das heißt, ein Whistleblower selber weiß vielleicht auch selber gar nicht, wenn er nicht gerade zufällig Jurist ist, was er eigentlich umfasst ist von dieser Richtlinie und dadurch ja dann in größere Probleme auch kommen kann, weil ja auch im Gesetz drinnen steht, bei Falschmeldung kann man von 20.000 bis 40.000 Euro Strafe kassieren. Das ist schon sehr abschreckend. Und insofern würde ich auf jeden Fall einem potenziellen Whistleblower raten, da wirklich mal genau Buch zu führen. Und es gibt natürlich noch viele, viele andere Themen. Aber ich schaue mal zu dir, Ramin, was dir noch einfällt.
Ich würde allen Personen raten, sich schnell Hilfe zu holen. Das ist das Wichtigste. Wenn man sozusagen auf etwas stark fokussiert ist, dann sieht man vielleicht Sachen, Probleme zu groß, zu deutlich, andere Sachen vielleicht zu gering. Es ist wichtig, sich auszutauschen. Aber da beginnt das Problem. Mit wem redet man? Ja. Es ist sehr gefährlich, mit Leuten zu reden, die das dann weitertragen und weitertragen. Die Sache entwickelt, kann sich dann dadurch zum Bumerang entwickelt, weil das dann zurückfällt auf einen. Und jeder hat diesen, glaube ich, diesen Impetus, so etwas Unglaubliches, was Aufdeckern oft wieder fährt, schnellstmöglich irgendwelchen Leuten zu erzählen. Ja, das ist nicht immer gut. Wichtig ist, sich Leuten anzuvertrauen, die vertrauenswürdig sind. Und das sind sowas wie wir natürlich, aber es gibt auch andere Institutionen, die man ansprechen soll oder könnte. Aber es ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, gleich den Hörer in die Hand zu nehmen und unausgegoren sich an die Medien zu wenden, wenn man noch nicht so weit ist, wenn man nicht weiß, in welche Richtung diese Geschichte geht. Also wichtig, glaube ich, ist die Balance zu finden zwischen dem eigenen Interesse, das Schutzbedürfnis der eigenen Person und die Veröffentlichung, das Veröffentlichungsinteresse der Geschichte. Und diese Balance gilt es zu finden und da tut man sich alleine sehr, sehr schwer. Und das ist auch der Grund, warum es uns gibt. Wir versuchen, diesen Leuten zu helfen, sodass diese Balance gewährleistet ist.
Und Stichwort Hörer in die Hand nehmen ist vielleicht auch noch Sicherheitsmaßnahmen im Bereich IT und Datenschutz ist etwas, was man dieser Tage vielleicht auch nicht unterschätzen sollte. Also lieber Signal als WhatsApp und andere Spitzfindigkeiten in der Sicherheit.
Ich habe mal ein bisschen eine andere Frage jetzt überhaupt zum Thema Aufdeckung an sich oder Whistleblowing. Weil ich glaube, in Österreich gibt es ganz viele Sachen, die Leute wissen, ohne zu wissen, dass sie es wissen. Und zwar, dass es Missstände sind, an die wir uns alle ein bisschen gewöhnt haben, dass sie so sind. Weil das ist ja immer schon so gewesen. Gibt es auch irgendwie von euch so ein bisschen eine Einordnung, wo man genau hinschauen muss, als welche Person, was sind Themen, die, um mehr Transparenz zu schaffen in diesem Staat und Korruption aufzudecken, was sind Themen, wo man im eigenen Umfeld auch ein bisschen hinschauen kann? Hast du da vielleicht ein bisschen Tipps oder Ideen, Inputs?
Ich denke, überall dort, wo es ein starkes Machtgefälle gibt, dort ist sozusagen der Nährboden für Missstände. Das ist meine Erfahrung, ja. Wo es den dominanten Chef gibt oder die Machtbündel oder Machtbefugnisse einer Behörde. Also sagen, das wäre der Boden, wo so etwas entstehen kann. Da lohnt es sich hinzuschauen. Und wenn man genauer hinschaut, dann spürt man es irgendwie schon, dass da was nicht stimmen kann. Auch wenn man sich daran gewöhnt hat, glaube ich, ja, widerstrebt es einem. Also ich glaube, unsere herkömmlichen Moralvorstellungen können da schon als Kompass gelten. Das glaube ich, das ist bei jedem, mit dem wir es zu tun haben, doch halbwegs richtig eingenordet.
Es ist halt irgendwie auch so spannend, finde ich, in Österreich, dass gewisse Form von Korruption jetzt ja irgendwie, wie du auch gesagt hast, sich normalisiert hat. Ja, so dieses, man macht irgendwie so eine halbe Linke. Also ich habe das, höre das schon immer mal wieder und das ist irgendwie okay. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, gerade in der Korruption ist es in der Kleinkorruption in Österreich schon stark zurückgegangen. Also dieses klassische, ich zahle den Polizisten was und dafür kriege ich keine Strafe, das passiert jetzt in Österreich nicht mehr, also gar nicht mehr oder weniger, ja, nicht mehr so oft, als wie vor allem in anderen Ländern, wo vielleicht sogar auch Beamte einfach sehr unterbezahlt sind, was ja auch oft ein Grund ist, dass sowas passiert. Aber wir haben halt in Österreich eher so sehr große, verwirrende Fälle von Korruption. Und da eben, um auch auf die Frage vorher zurückzukommen, ist natürlich, muss man schon mal sehr bedacht sein, was sammle ich da und welche Informationen habe ich. Aber so wie der Ramin sagt, ich glaube, dass man sehr irgendwie schon mitkriegt, dass das faul ist. Und ob das jetzt eine punktuelle Faulheit ist oder ob das ein System dahinter ist, wenn man sich da intensiver damit beschäftigt, glaube ich, oder intensiver dem halt nachgeht, dann kommt man da, glaube ich, schon irgendwie drauf mit seinem eigenen moralischen Kompass.
Ihr habt es ja auch vorhin schon erwähnt, noch vor der Vereingründung habt ihr euch ein bisschen angeschaut, was es international oder auch innerhalb von Europa für ähnliche Organisationen gibt. Und Deutschland und Schweiz gibt es sowas Ähnliches. Wodurch unterscheidet sich Österreich in den Belangen gegenüber den anderen Organisationen?
Ich glaube, in Österreich ist der Bedarf solcher Organisationen riesig, ja. Und es gibt einen Grund, warum es keine gibt, ja. Also, das ist das, was mich eigentlich erschüttert hat. Also, ich glaube, Österreich ist auch in den Korruptionsrankings immer relativ weit vorne zu finden. Dafür gibt es Gründe. Solche Organisationen, wie es wir sind, häufen sich in Ländern, wo die im Korruptionsranking weiter unten sind, ja. Also, das hat eine gewisse Logik. Wir haben eine gewisse Korruptionsfolklore. Man akzeptiert das eine oder andere in einer resignierenden Art und Weise. Ich glaube, dass da ein gewisses Umdenken gerade entsteht, dass man eben das nicht mehr macht und dass es irgendwann einmal reicht. Aber ich glaube, wir sind von der Sozialisierung, was die Antikorruption anlangt, sicher anders zu beurteilen als skandinavische Länder oder auch als Deutschland. Das unterscheidet uns sehr stark. Also hier gehen Sachen durch, die zwar straffrei, die in Skandinavien oder in Deutschland schon längst eine Staatskrise ausgelöst hätten. Aber ich glaube, diese Grenzen verschieben sich gerade. Ja, und das ist gut so. Und wir versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten.
Ja, das ist ja auch, also wenn man sich jetzt denkt an dem, wie lange wir an dem Informationsfreiheitsgesetz gefeilt haben in Österreich, ich meine, das geht seit den 90er Jahren und das ist letztes Jahr dann erst abgeschlossen worden und das auch nicht besonders zufriedenstellend. Da sieht man schon, welche Arbeit und welche Zeit und welche Ressourcen da verwendet worden sind, um ein Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg zu bringen, was in Schweden ganz normal ist. Gleichzeitig, um was Positives zu sagen, eben weil sich auch gerade was tut, gibt es auch, also der letzte Korruptionsindex von Transparency International sind wir, jetzt steigen wir auch nicht besonders gut aus. Aber es gibt eine Theorie, warum wir auch nicht so gut ausgestiegen sind, neben denen, dass wir eben leider korrupt sind, ist, dass es ja der Korruptionswahrnehmungsindex ist und dass es scheinbar schon so ist, dass es ein bisschen sich was tut, dass die Menschen bewusster gegenüber dem Thema Korruption sind. Also das war sicher auch mit Hilfe des Antikorruptionsvolksbegehren, was ja auch relativ breit in der Öffentlichkeit war, dass es nicht mehr ganz so geduldet wird, vor allem auf dieser politischen Ebene. Ich meine, wir haben noch viel Luft nach oben, aber es rührt sich was. Und das letzte Urteil auch jetzt vom ehemaligen Finanzminister Grasser, das sind dann so Momente, glaube ich, wo man einfach merkt, okay, das ist einfach falsch und da braucht eine Verurteilung und dass das dann auch gesellschaftlich mitgetragen ist und dass niemand mehr glaubt, dass der Herr Grasser hier unschuldig ist.
Wenn ich dann noch einen Satz dazu sagen darf, das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir idealisieren den Whistleblower auch und den Aufdecker auch immer. Das muss jemand sein, der selbst tadellos agiert hat, kein Dreck am Stecken hat, irgendetwas sieht und dann etwas aufdeckt und so einen Missstand beseitigt. Aber so ist es in der Regel nicht. Es gibt unzählige Grautöne. Und ich glaube, es ist wichtig, die Leuten, die sich schon ein bisschen, ich sage es jetzt ganz, ganz drastisch, schon ein bisschen schmutzig gemacht haben, aber damit hadern, ja, auch diesen Leuten muss man ein Angebot machen. Also ich zähle auch Kronzeugen, ja, zu Whistleblower, zu Aufdeckern. Diese Leute sind ganz, ganz wichtig. Und diese Leute sollen die Möglichkeit haben, zurückzukehren und ihre Scham zu überwinden. Und ich glaube, da gibt es ein Problem bei uns, dass das derart mit Scham behaftet ist, wenn man da irgendwo einen Fehler gemacht hat, dass man dann nicht mehr zurückkehren kann oder zurückkehren will, weil man dann sich wenn man schon unter Anführungszeichen auf der falschen Seite ist. Und ich finde, das gehört auch sehr stark beleuchtet. Diese Leute wollen wir auch erreichen, ja. Und die haben natürlich sehr viel beizutragen. Es ist bis zu einem gewissen Grad okay, einen Fehler gemacht zu haben. Wenn man die Möglichkeit hat, zurückzukehren, dann kann man diesen Fehler ausmerzen.
Ja, vor allem, weil man ja auch, wenn ich da kurz noch was dazu sagen darf, gerade im Thema Korruption, wenn es um das Thema geht, gibt ja auch andere Möglichkeiten, die man aufdeckt, aber wenn es um Korruption geht, oft ja plötzlich wo drinnen ist, wo man gar nicht drin sein wollte oder es nicht vorgehabt hat, zumindest drin zu sein oder durch ein Machtgefälle irgendwie reingerutscht ist. Und dann ist schon die Frage, wie komme ich aus dem wieder raus und wie tue ich da? Und das ist extrem wichtig, dass es dann eben ans Licht zum Beispiel gibt, wo die Tür offen steht für jeden, jede, der da reden möchte und der etwas zu liefern hat. Und selbst wenn ich mittendrin war, heißt ja nicht immer, dass ich es wollte, aber selbst wenn ich es bewusst gemacht habe, kann man ja auch seine Meinung wieder ändern. Und dieses Gehör muss man den Menschen einfach geben, ja.
Und da gibt es jetzt schon ein Umdenken. Also ich denke hier an den Thomas Schmidt oder wenn du den krasser Fall genommen hast, da gab es auch Whistleblower, da gab es auch geständige Leute, ja, die versucht haben, dann zurückzukehren. Das ist wichtig, das ist wichtig. Und was sicher ein Teil des das Grundes der Verurteilung, ein Geständnis von Peter Hurecker, das war wesentlich.
Ich habe jetzt ein paar Podcasts gehört über mehrere Geschichten, über Grundstücke und Bürgermeister und so Dinge. Und was ich dann bei allen gedacht habe, ist, ich glaube, wenn man außerhalb von Wien lebt und familiär auch ein bisschen abhängig ist von einer Gemeinde, von einem Kindergartenplatz oder die Großcousine, die Lehrerin ist oder wir kennen sie all diese Geschichten, ist es auch schwierig für andere Leute etwas zu riskieren. Weil man ja nicht nur selber in der Abhängigkeit ist, sondern auch andere. Wie könnt ihr diesen Menschen helfen? Und wie könnt ihr auch helfen, dass eben sie, dass diese Scham genommen wird, wie ihr schon besprochen gesagt habt, dass sie etwas wissen oder vielleicht auch dabei waren? Und wie macht ihr das tatsächlich?
Ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort, wie man das macht. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einmal gut zuzuhören und zu verstehen, was der will. Das Angenehme bei uns ist der Whistleblower im Zentrum und wir folgen sonst keine weiteren Eigeninteresse. Wenn diese Person sich jetzt direkt an einen Rechtsanwalt wendet, ja, dann will der Rechtsanwalt diese Causa haben und diese Causa von mir aus gewinnen und hat sozusagen den Fokus am Juristischen. Das ist vielleicht nicht auskömmlich. Wenn er sich an die Medien wendet, dann wollen die Medien eine interessante Geschichte haben. Aber das Schicksal der jeweiligen Person ist den Medien vielleicht wurscht, ja, was ja auch okay ist. Ja, die sollen sich ja nicht gemein machen mit der Quelle und dürfen sich vielleicht auch gar nicht gemein machen mit der Quelle. Und so geht das weiter. Das heißt, ich glaube, ich traue uns zu uns, dass wir besonders gut helfen können, weil wir eben die sonst keine Interessen haben, außer dem, wenn du so möchtest, dem Wohlergehen des Whistleblowers, dass er das, was er machen möchte, wenn er die Entscheidung getroffen hat und in die Öffentlichkeit geht, bestmöglich überlebt. Und dann bedarf es unheimlich viel Arbeit, die Probleme sozusagen zu analysieren und das zu Ende zu denken, wie man das macht und wie man mit einem halbwegs erträglichen Schaden rauskommt. Ja, das wäre schon super. Ja, es wäre schon gut, nicht alles zu verlieren. Das wäre schon ein Fortschritt.
Was sind so mögliche Outcomes? Also natürlich den Missstand, den man aufgedeckt hat, zu beseitigen. Das ist natürlich das Nonplusultra. Aber was sind so andere Outcomes? Ist es wichtig, dass es an die Öffentlichkeit kommt? Ist es wichtig, dass das irgendwie in einem Gerichtsprozess endet? Wo gibt es da die verschiedenen Bereiche?
Das kommt natürlich auch total auf den Fall an. Also je nachdem, welcher Fall es betrifft, ist der eine oder der andere Weg der gute. Also im Idealfall, wie du sagst, ändert sich was substanziell an der Situation. Was immer das dann sei, dass es wirklich etwas, ja, grob verändert wird, was vorher der Missstand war. Hilfreich ist natürlich auch eine Veröffentlichung, weil das ja mit, da geht ja auch ein gewisser Schutz mit dem Whistleblower einher. Wenn der einfach auch in der Öffentlichkeit steht, also das ist ja auch unsere Veranstaltung am 22. April im NIC, war ja auch dem dienlich, dass man mal diese Menschen sieht und erzählen hört, wie es ihnen geht und was eigentlich passiert ist. Genau, und dass dadurch halt eben auch strafrechtliche Prozesse vielleicht entstehen.
Und vielleicht da anknüpfend, dass man vielleicht bei unserer Veranstaltung auch gehört hat, die Whistleblower haben ja auch gesagt, auf die Frage, ob sie es wieder tun würden, haben sie gesagt, ja. Ja, sie würden es noch einmal machen. Vielleicht würden sie es anders machen, aber sie würden es noch einmal machen. Und das ist vielleicht auch wichtig. Es ist für den Whistleblower ist es eine Erleichterung. Der weiß, er macht was Gutes. Es geht ihm, obwohl er vielleicht Nachteile erleidet, nachher besser als vorher, dann ist es eigentlich erfolgreich gewesen, wenn das das Ergebnis, dass es dem Whistleblower nach der Geschichte besser geht als vorher. Damit wäre schon viel erreicht, wenn uns das gelänge.
Ich stelle jetzt mal die zweite große für mich und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was kann man von euch persönlich lernen? Und was könnt ihr auch Whistleblower und Blowerinnen vielleicht beibringen? Und jetzt kenne ich euch schon ganze 45 Minuten, das kann ich jetzt schon total beurteilen. Aber ich glaube, was man von euch beiden sagen kann, ist es, dass ihr auf jeden Fall Mut habt, Sachen aufzuzeigen. Und ich glaube, das ist ein großer Wert, den man oft unterschätzt, wie wichtig es ist, mutige Menschen zu haben, die sich nicht in dem Status quo zufrieden geben. Aber was glaubt ihr, was kann man von euch lernen und von euch mitnehmen?
Von uns persönlich, wir sind sehr unterschiedlich, ja, aber ich glaube, eine Botschaft wäre es, dass es sozusagen ein Licht am Ende des Tunnels gibt, dieser Situation, dass eine Aufdeckung auch funktioniert hat und dass dieses oft auch typisch Österreicher, das hat eh keinen Sinn und das ist eh wurscht und man kann da eh nichts machen, nicht gilt. Man kann was machen. Ich glaube, die Uschi hat das bewiesen durch ihr Engagement und ich habe das vielleicht auch bewiesen, dass man etwas machen kann, dass jeder etwas machen kann. Und es ist alles andere ist wurscht.
Ja, voll. Also ich traue mich ja fast gar nicht irgendwie so mir anzumaßen, was ein Whistleblower, eine Whistleblowerin von mir lernen kann, weil das sind einfach Menschen, die einfach sehr viel riskieren und im Verhältnis dazu riskiere ich persönlich jetzt nicht sehr viel, kommt mir zumindest vor, sondern was uns so vereint auch in diesem Verein, und das ist auch das, was ich total schön finde, ist, dass wir das eben einfach so interessenslos machen im Sinn von, dass es eben Gerechtigkeit geben soll und dass es diese Anlaufstelle irgendwie geben soll, wo man sich melden kann, wo das raus kann, was oft nicht raus kann irgendwie. Und dieser Glaube oder diese Hoffnung oder wie man sagen soll, dass es halt ja was am Schluss irgendwie zu etwas führt und dass man da nicht aufhören soll. Und uns gibt es ja noch nicht so lange. Also sind wir mit so circa vor einem Jahr haben wir so begonnen, uns irgendwie zu gründen. Die Gespräche, die wir halt bis dato hatten, war halt schon so dieser Versuch, eben diesen Menschen das Gefühl zu geben, da können sie immer anklopfen und da können sie immer hin. Und das ist das, was wir vermitteln wollen.
Was hat euch beide ursprünglich dazu bewogen, quasi aus der Zuschauerrolle rauszugehen? Weil Uschi, bei dir hat sie also nicht angefangen, aber war ja auch ein Punkt, die Mitinitiation von Saubere Hände, Stopp Korruption. Ramin, bei dir war es das Ibiza-Video. Was war da der Punkt, wo ihr gesagt habt, so, ich will jetzt aus der Zuschauerrolle raus und ich will mich mehr damit beschäftigen? Oder ich will aktiv etwas gegen Korruption tun?
Naja, also bei mir ist es ja so, dass ich im Prinzip ja schon mit meinem ersten Studium internationale Entwicklung diesen Weg ein bisschen eingeschlagen habe, weil mich das als Kind schon aufgeregt hat oder nicht aufgeregt. Ich habe es nicht verstanden, warum ein T-Shirt so billig sein kann. Und das war so die Wiege, wo ich mir gedacht habe, wie geht das? Und dann bin ich dem halt auf den Grund gegangen und dann bin ich irgendwann Vegetarier geworden, dann bin ich dem auf den Grund gegangen, warum eigentlich Fleisch und woher kommt das? Also hat mich schon immer so mein Leben lang begleitet. Das Korruptionsthema an sich, muss ich tatsächlich sagen, es hat mich einfach wahnsinnig geärgert, was da alles passiert ist. Natürlich eben Ibiza auch. Ich habe ja dann auch zu Greenpeace gewechselt vor mittlerweile 6 Jahren und das war genau in der Zeit, wo wir eine schwarz-blaue Regierung hatten und wo die Zivilgesellschaft konstant angegriffen worden ist. Und ich arbeite halt schon sehr lange in der Zivilgesellschaft, auch vor meiner Tätigkeit bei Greenpeace war es mehr oder weniger eine zivilgesellschaftliche Tätigkeit, schon sehr mit der Wirtschaft verbunden, aber nichtsdestotrotz. Und die Zivilgesellschaft inklusive die Medien sind so ein wichtiger Teil für eine funktionierende und für eine lebendige Demokratie. Es ist irgendwo das Korrektiv von dem, was Unternehmen und was die Politik macht. Und ohne diesen zwei Säulen, deshalb nennt man ja jetzt auch die Medien die vierte Gewalt im Staat und die Zivilgesellschaft kann man auch irgendwie die fünfte Gewalt im Staat nennen, funktioniert ganz viel nicht. Und das sehen wir ja auch in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Ungarn. Wir sehen jetzt in den USA, was passiert. Also wir müssen einfach diese Säulen einer Demokratie schützen. Und dann ist Ibiza passiert, dann ist diese ganze Urschussgeschichte ins Rollen gekommen, dann waren die Hausdurchsuchungen bei dem damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und es war schon irgendwo der Punkt für mich, wo ich mir gedacht habe, was soll das? Also wir leben einfach in Österreich und ich arbeite bei Greenpeace immer mit diesem Credo, wir brauchen Gesetze. Also freiwillige Lösungen funktionieren nicht mehr. Um wirklich Klima- und Umweltschutz voran, wir brauchen Gesetze. Und dann gibt es Korruption, die Gesetze ja eigentlich wieder ad absurdum führen, weil wie Gesetze in einem korrumpierten Staat. Und das war eigentlich, wo ich mich einfach wahnsinnig aufgeregt habe und das Gefühl gehabt habe, ich muss da jetzt irgendwie, ich muss irgendwie irgendwas tun, irgendwas machen, hier Bewusstsein schärfen. Und ich muss schon sagen, ein Satz noch zum Thema Korruption, was mich total überrascht hat damals, wie ich auch die Initiative gegründet habe, wie wenig das Leute aufregt. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, ich war auf der Straße und habe mit Leuten da gesprochen. Das ist so dieses, ja, eh, da wo Macht ist, ist Korruption, war ja immer schon so, ist ja jetzt nicht anders. Also, dass wir in Österreich 12 bis 14 Milliarden Euro in etwa verlieren aufgrund von Korruption, ja, weiß man nicht. Und wenn man es weiß, was ist das schon? Ich meine, das ist fast unser Bildungsbudget. Und gerade hatten wir vor kurzem die Budgetrede in Österreich, wo es fehlt, ja. Also das macht schon was. Und dass sich jetzt Menschen einfach an oberster Front das Geld, und das Korruption ist ja viel mehr als Geld, einfach einstecken und sich ein schönes Leben machen. Wir haben es gehört vom Oliver Rieberich, wie er das erzählt hat. Das ist eine Urungerechtigkeit, die man irgendwie versuchen möchte zu verhindern.
Das war bei mir ähnlich und das Schöne ist, wenn man selber nicht direkt involviert ist, ja, sondern diese mutigen Menschen beraten darf, dann geht es ja auch viel effizienter und es funktioniert auch besser. Und ich glaube, der Erfolg wird auch höher sein, als wenn man selber mit dem Kopf durch die Wand läuft. Das hat mich dazu bewogen, da etwas zu machen und vielleicht die Erfahrungen, die ich damals gesammelt habe, das waren nicht nur schöne Erfahrungen, weiterzugeben. Also ein bisschen vom Spieler zum Trainer zu wechseln und anderen zu helfen, die Hilfe benötigen. Ja. Und dem auch zu erklären, dass der was Gutes macht, das vergisst er ja immer wieder, in Anbetracht des starken Drucks, der da entsteht. Das war vielleicht die Motivlage.
Glaubt ihr, dass das Thema Korruption in Österreich ja auch so ein bisschen so eine österreichische Debatte ist? Ja? Weil wir beschäftigen uns ganz viel mit so Hinterbühnen, Hintergeschichten, aber das große Ganze sieht man dann nicht mehr. Und ich finde es immer interessant, wenn man all diese Dinge, die dank Ibiza aufgekommen sind, so im Ganzen betrachtet, dass eigentlich noch wenig passiert ist, so richtig. Und dass der politische Impact noch nicht eigentlich. Also es war eine Wahl, wo halt die FPÖ stark verloren hat und da. Aber ich glaube, so der nachhaltige Effekt fehlt noch ein bisschen. Wie glaubt ihr, kann jeder von uns beitragen, auch Politikerinnen zu sagen, das geht es einfach nicht mehr so? Also das, was bisher war und die Milliarden, die da in Korruption laufen, es wird hingeschaut und es wird aufkommen. Wir können wieder dazu beitragen.
Aber ich glaube, Demokratie ist mehr als einmal in 4 Jahren wählen zu gehen. Ja, das ist eine ständige Arbeit, wenn man sozusagen ein echter, sozusagen erwachsener demokratischer Staat sein möchte, dann gehört es das dazu, dass man zivilgesellschaftliches Engagement macht eigentlich. Ich glaube, das gehört fast zwangsläufig dazu. Ich weiß nicht, es muss jetzt jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten kann dazu was beitragen. Was ich den Leuten gerne sagen würde, ist, dass sie nicht resignieren sollen aufgrund irgendeiner Ohnmacht. Es kann nämlich einer alleine oder zwei Leute oder drei Leute einen sehr großen Unterschied machen. Man ist nicht ohnmächtig. Wir sind im Zeitalter der sozialen Medien und alle schimpfen darüber. Aber auf der anderen Seite kann man mit einem Handy etwas Wortwitz für eine Sache Stimmung machen oder auf eine Sache hinweisen mit irgendeinem Account, der dafür erforderlich ist. Da kann man schon was machen. Und man wird dann draufkommen, wenn das Thema relevant ist, wenn andere Leute das auch so sehen und da mitmachen. So bekommt man eine Reichweite. Das heißt, also eine Riesenbarriere, sich zu engagieren, besteht meines Erachtens nicht.
Ja, ich würde es eh ähnlich sehen, dass wir uns einfach als aktive Bürgerinnen und Bürger verstehen, die etwas tun können, auch wenn es sich manchmal ein bisschen machtlos anfühlt. Und in dem Sinn auch im Thema Demokratie, dass wir eigentlich diesen Demokratiebegriff uns wieder zu eigen machen sollten. Was ist eigentlich Demokratie? Weil momentan hat man das Gefühl, auch bei der letzten Wahl, Demokratie ist irgendwie ja der Stimmenstärkste. Kriegt dann den Auftrag, die Regierung zu bilden und ich gehe dann eben wählen und that's it, basically. Aber Demokratie ist einfach so viel mehr und es ist einfach so schön, dass wir eine Demokratie haben und auch wenn es Fehler in einer Demokratie geben kann, hat sich doch als Staatsform relativ gut bewiesen von eben Gleichbehandlungen, von Gerechtigkeit, von sozialer Gerechtigkeit, dass wir an dem auch wieder festhalten und dass wir das auch hinterfragen, wenn eben der Diskurs in eine, ich sage mal in meinen Worten, verkehrte Richtung läuft. Und da kommt natürlich politische Bildung halt auch mit rein, dass man sich auch mit den Parteien beschäftigt. Da gibt es eh auch, so wie die Wahlkabine, viele Möglichkeiten. Aber Man hat ja auch bei der Wienwahl gesehen, dass einfach drei Parteien in Korruptionsfälle irgendwie die Spitzenkandidaten verflochten waren. Das wird nicht abgestraft von der Politik irgendwie. Und es war ja auch damals so nach Ibiza, dass, also von der Politik, von der Bevölkerung, dass damals nach Ibiza die der Strache ja sogar wahnsinnig viele Vorzugsstimmen dann bekommen hat in der Europäischen Union. Und daran fand ich, habe ich irgendwie so für mich gemerkt, das ist eine Verständnisfrage. Vielleicht war dieses Thema Oligarchennichte und Krone und so einfach etwas, was man nicht greifen kann. Was bedeutet das jetzt eigentlich für mich wirklich im täglichen Leben? Und das fehlt halt ganz oft bei Korruption. Was bedeutet es, wenn es korrupte Politiker gibt oder korrumpierte Politiker? Was bedeutet das für mich in meinem täglichen Leben? Und das ist das, was momentan vielleicht auch noch fehlt, was man an die Öffentlichkeit bringt. Und dass man einfach weiß, okay, ich kriege vielleicht einen Job nicht, wenn etwas korrumpiert ist. Ich werde vielleicht ein Gerichtsverfahren verlieren, was nicht gerechtfertigt ist, weil es korrumpiert ist. Ich verdiene weniger, ich muss irgendwo mehr zahlen und. Und diese Persönlichkeit, also diese persönliche Betroffenheit, die ist noch viel zu weit auseinander bei der Korruption. Das hat man im Umweltbereich zum Beispiel, weil ich eben auch bei Greenpeace arbeite, vielleicht ein bisschen mehr. Also dieses Gefühl von Umweltverschmutzung, Klimakrise, wie mich das unmittelbar betrifft. Man denkt jetzt an die Hochwasser letzten Sommer. Im Tierschutz hat man auch mehr diese Betroffenheit, wenn es Tieren nicht gut geht. Aber bei Korruption ist es sehr diffus und man kann es oft nicht greifen. Und das, glaube ich, müsste man tatsächlich auch noch verbessern. Und da sind auch Medien gefragt, da sind wir gefragt, da ist die Zivilgesellschaft gefragt, da ist dieses Bildungssystem gefragt. Also da gibt es sicher einige Akteure innen, die was machen können.
Ja, vielleicht auch noch anknüpfen kann. Es ist auch kein Orchideenthema. Es ist nämlich richtig relevant. Ein korrupter Staat kostet wahnsinnig viel und ist irrsinnig ineffizient. Es sprechen wirtschaftliche Argumente dafür, nicht korrupt zu sein, ja, dass ein Staat nicht korrupt funktioniert. Und die Demokratie ist auch ein wirtschaftliches Erfolgsmodell. Also, das muss man vielleicht auch einmal transportieren. Die Hypoalpe hat uns, glaube ich, 17 Milliarden Euro gekostet. Ja, ich weiß nicht, was uns die Korruption jedes Jahr kostet. Das sind mehrfache Bildungsbudgets. Da ist sogar vielleicht eine Steuerreform drinnen. Ja, also dieses Verhalten kostet uns jeden Tag sehr, 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 sehr viel Geld. Ich glaube, das ist auch eine Botschaft von uns, das zu vermitteln.
Bevor ich zur dritten großen mit Milch und Zucker Frage komme, ein kurzer Sidestep. Wie seht ihr das? Weil es bleibt bei so großen Skandalen oder bei so großen Sachen wie Ibiza und Hypoalpe Adria und so weiter, bleiben immer nur gewisse Dinge in der Öffentlichkeit hängen. Also so wie du vorher, Uschi, gesagt hast, die zack, 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 jeder weiß, was gemeint ist. Oder die Zehennägel. Sind das Sachen, die förderlich sind, dass die Leute oder dass sich die Gesellschaft damit auseinandersetzt, oder ist es eher hinderlich, weil dann immer nur dieser Humoraspekt dabei hängen bleibt?
Ich glaube, es ist schwierig zu beantworten, weil man ja auch nicht von jeder einzelnen Person verlangen kann, dass sie sich mit allen Themen, die gesellschaftlich relevant sind, intensiv beschäftigt. Das Thema haben wir auch wieder in verschiedenen Bereichen, die wichtig sind, eben Umweltschutz, Klimaschutz, Gesundheit, Soziales. Ich kann mich irgendwie, wenn ich einkaufen gehe, nicht mit jedem Produkt beschäftigen, ist das jetzt okay, wenn ich das kaufe oder nicht. Und genauso ist es halt auch bei der Politik. Ich gehe irgendwie als Bürger, Bürgerin irgendwie davon aus, dass es das irgendwie passt, ja, vor allem wenn man halt in Österreich lebt. Und da ist es halt die Frage kann ich irgendwie nicht so eins, so endlich, also schlussendlich beantworten, weil es einfach wichtig ist, in der Kommunikation oft zugespitzt auch zu kommunizieren, es leicht zu verständlich zu machen und es vor allem auf etwas runterzubrechen. Ich meine, die Fußnägel, also das finde ich total hinderlich, ja, weil das ist etwas, was überhaupt keine Relevanz hat in der ganzen Geschichte. Natürlich ist jetzt die verkaufte Kronenzeitung viel relevanter, aber es ist trotzdem vielleicht gut zu verstehen, was bedeutet das jetzt im Kleingedruckten.
Ja, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass wir das gemeinsam mit dem Florian Schäuber gemacht haben, weil die Sache ja auch einen humoristischen Aspekt und einen satirischen Aspekt hat.
Und die Kombination ist natürlich immer sehr hilfreich, weil es einfach besser hängen bleibt. Es ist halt so. Also ich bin auch ein großer Fan von Kombinieren von Kunst und von Kultur mit Inhalten. Also wir haben selber bei Saubere Hände auch Lachen gegen Korruption veranstaltet. Das waren Kabarettabende, wo viele Kabarettisten, Kabarettistinnen aufgetreten sind. Und dazwischen war der Martin Kreutner, also der Antikorruptionsexperte Österreichs, eben auf der Bühne. Und ich habe ihm Fragen gestellt zum Thema Korruption. Und das ist dann etwas, mal lacht und dann kriegt es halt wieder Informationen. Und die Hoffnung ist, dass man es halt besser, dass es dann besser hängen bleibt halt.
Und oft bleibt, glaube ich, auch nur noch der Humor, schon
Ja.
so schrecklich ist,
Ja.
ja. Dann ist das wahrscheinlich eine Möglichkeit, das psychisch zu verarbeiten, wenn anders wirklich nicht mehr geht.
Der kurze Sidestep, den wir jetzt gemacht haben, der bringt mich nämlich exakt zu unserer dritten großen Milch- und Zuckerfrage, die da lautet: Was bringt euch zum Lachen?
Also das, was wir tun, ist, hat einen sehr humoristischen Aspekt. Also wenn wir uns treffen, unsere Besprechungen haben, wird, so komisch das klingt, viel, viel gelacht. Weil Missstände haben eine ganz starke unfreiwillige Komik, die sie begleitet. Ja. Und ich kann so, aus Vertrauensschutzgründen kann ich jetzt nicht sehr viel erzählen, ja, was uns zuletzt zum Lachen gebracht hat, aber da gibt es einiges, ja, da gibt es einiges.
Es stimmt, also es ist so teilweise so absurd, dass man irgendwie das teilweise gar nicht glauben kann und deswegen dann irgendwie auch sich damit ablenkt, einen gewissen Galgenhumor vielleicht auch entwickelt, weil es einfach verrückt ist und aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich gern damit zum Lachen gebracht werde. Also lieber sind mir irgendwie hochwertig intelligente Komödien oder Kabarets, aber natürlich muss man im täglichen Leben, vor allem wenn man sich mit solchen Sachen beruflich beschäftigt, darf man den Humor nicht verlieren. Sonst auf gut Wienerisch druckt man es einfach nicht, was man halt dann immer wieder sieht und hört.
Noch eine Frage zuvor ein bisschen, und zwar ist für euch Korruption nur aufdeckenswert, wenn sie auch strafrechtlich relevant ist? Weil oft wieder der moralische Aspekt und der politische Aspekt einer Korruptionstat, würde ich mal sagen, ein bisschen so beiseite geschoben und es ist nur dann richtig relevant, wenn es auch dann verurteilt wird.
Das ist eine österreichische Expertise, diese Haltung, dass Korruption nur ein Begriff des Strafrechts ist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Strafrecht ist nicht die Grenze. Es ist eine Grenze, ja. Aber davor gibt es mindestens noch drei, ja. Also, nein, 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 nein. Also, das ist ein moralischer Aspekt, ja. Eine Frage der Sitte, eine Form der Haltung, ja. Es kommt ganz, ganz viel zum Ausdruck.
Also es war auch so, dass im Antikorruptionsvolksbegehren ist ein eigenes Kapitel, wo steht, Moral und Anstand in der Politik wieder zurückzuholen. Das ist etwas, was wirklich nichts mit der Grenze des Gesetzes zu tun hat. Und umso faszinierender fand ich ja dann in den ganzen Debatten in den letzten Jahren, dass dann immer davon gesprochen wird. Aber es wurde ja niemand verurteilt und es gilt ja die Unschuldsvermutung. Und ich da auch in Diskussionen, wo ich mir oft gedacht habe, es ist ja auch mir egal als Bürgerin, ob das jetzt schon verurteilt worden ist oder nicht. Ich sehe doch mit bloßem Auge, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Und ich hatte eine interessante Fernsehdiskussion mal, wo ich kritisiert habe, wie in diesen Chats, die da alle veröffentlicht worden sind, gesprochen worden ist. Also man denke an Hure der Reichen und Sonstiges. Es war eine Mittagssendung, ich konnte es nicht mal zitieren eigentlich. Und dann wurde ich von Andreas Kohl bezeichnet als naiv. Ich sei doch naiv, dass ich glaube, dass das nicht normal ist in der Politik.
Wir haben eine kurze Pause gemacht, weil wir mit dem Internet und der Technik ein bisschen gekämpft haben. Aber wir sind back. Die Uschi hat jetzt ein neues Mikrofon, also wir hören dich jetzt wieder gut. Und wir steigen gleich ein mit der vierten und letzten großen mit Mich und Zucker Frage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall mit eurem Verein passiert? Was ist im besten Fall in Österreich passiert? Und sind wir viel besser im Korruptionsranking als heute. Dank euch.
Ja, selbstverständlich. Das wäre wünschenswert. Das wäre wünschenswert, dass sich da etwas ändert. Ich glaube, dass sich die Gesellschaften und das auch relativ rasch weiterentwickeln können und dass es auch einen Bedarf gibt. Ich glaube, es wird eine Gegenbewegung geben zu Trump und Co. Das wird auch einmal in die andere Richtung ausschlagen. Und ich hoffe auf diese Dynamik, wenn diese schreckliche Zeit vorbei ist.
Ja, ich glaube, also ich finde auch so ein unmittelbarer, wünschenswerter Effekt wäre wirklich das Ansehen von Whistleblowern und Whistleblowerinnen, dass sich das mal in Österreich dreht, zügig, wenn wir mal nur von Österreich reden, und dass wir hier einen Beitrag leisten, dass wir diese Menschen eben als mutig sehen und damit andere ermutigen, es auch zu tun, und das wiederum den Effekt hat, dass es weniger Missstände gibt, weil man eben damit rechnen muss, dass irgendwer etwas whistleblowt und deswegen einfach alle nicht geheimer sind und aufpassen, sondern es einfach nicht mehr tun. Das wäre natürlich ein guter Effekt.
Glaubt ihr, es ist utopisch, wenn man sagt, irgendwann wird es das nicht mehr brauchen, Whistleblower, oder ist das etwas, was es einfach, also ist Korruption einfach was, was es immer geben wird?
Ich glaube, es liegt bis zu einem gewissen Grad in unserer Natur, dass man korruptionsanfällig ist. Und solange Korruptionsanfälligkeit besteht, solange wird es Whistleblower geben und brauchen, das zu bekämpfen. Das wird uns noch lange begleiten. Sehr, sehr lange.
Ja, und es ist ja auch nicht nur Korruption, was Whistleblower aufdecken muss, sondern es sind ja auch, gibt ja auch viele andere Themen, die Whistleblower aufdecken können. Ich glaube zwar nicht, dass wir von Natur gegeben korrupt sind, aber dass einfach gewisse Verhältnisse manchmal einfach dazu führen, dass man in solche eben korrumpiert oder korrupt ist. Und das Ziel ist, das haben wir auch in der Umweltbewegung, die Frage, ob man sich selbst abschafft. Das ist irgendwie die falsche Herangehensweise in gewisser Weise, weil es ja gut ist, wenn es gewisse Checks and Balances gibt. Und die werden wir einfach brauchen. Und einfach nur die Existenz von Whistleblowern und von ans Licht Whistleblower zu schützen, ist ein gewisser Checks and Balance.
Ja, und was das auslösen kann, hat man vielleicht an der MeToo-Bewegung gesehen. Das war vielleicht eine Blaupause für uns. Ja, da waren auch mutige Frauen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, etwas gesagt haben, sich etwas getraut hat. Und da war relativ schnell eine Wirkung da. Und zwar überall, global.
Und wir sind ja hoffentlich eine Gesellschaft, die sich ständig weiterentwickelt. Insofern.
Hoffentlich. Ich habe noch abschließend zwei Fragen an euch. Und zwar einen eigentlich, um das Thema ein bisschen abzuschließen, an dich, Ramin. Und zwar, du hast uns ja das Ibiza-Video auch gebracht und viel in Österreich ist dadurch ans Tageslicht gekommen. Dafür mal ein großes Danke. Und das Zweite ist, würdest du es wieder tun? Würdest du wieder so ein Video machen?
Ja, aber ich würde es vielleicht machen. Es gäbe sehr, sehr viel Manöverkritik und man kann es besser machen. Aber ich glaube, wenn man mich fragt, ob ich es bereue, dass ich es gemacht habe oder dass ich daran beteiligt war, sage ich nein, das bereue ich.
Die zweite abschließende Frage, die ich ja noch an euch habe, ist, wie kann man euch unterstützen? In Arbeit, im Geld, ideologisch, moralisch? Was kann man tun, um die Aufdeckerinnen und die Unterstützerinnen für Aufdeckerinnen, wie kann man da mithelfen?
Auf all den Ebenen, die du angesprochen hast. Also natürlich finanziell ist ein Thema. Also wir sind spendenfinanziert. Das heißt, jeder, der uns finanziell unterstützen möchte, das ist sehr erfreulich, weil das Ganze benötigt Geld. Wir selber arbeiten ehrenamtlich, aber dennoch kosten gewisse Dinge einfach Geld. Wenn jemand eine spezifische Expertise hat, die da hilfreich ist, kann er sich natürlich auch gern bei uns melden, drüber reden und auch ermutigen, zum Whistleblower zu werden.
Dann würde ich sagen, mit den Worten beenden wir die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt es jetzt schon gesagt, wo man euch finden kann. Wir werden natürlich auch alles in den Shownotes verlinken, sodass man auf euch stößt. Gibt es denn von euch persönlich noch etwas, das ihr den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtet, was jetzt vielleicht noch nicht untergekommen ist?
Also vielleicht schon, auch wenn wir jetzt rechtlich gesehen das erst seit kurzem haben, irgendwie dem Thema, dass Whistleblower geschützt sind, ist mir schon irgendwie wichtig zu sagen, dass Whistleblowing eigentlich auch ein Teil des Menschenrechts ist auf freie Meinungsäußerung und dass es etwas ist, was eigentlich schon sehr lange bei uns geschützt ist und global geschützt werden sollte und dass wir einfach uns mehr aufregen müssen und sollten, wenn Dinge passieren, die ungerecht sind. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch an den Julian Assange, wie das passiert ist, der selbst jetzt kein Whistleblower war, aber einfach wäre er vollendet hinter ausgeliefert worden in die USA, wäre das einfach ein Schlag ins Gesicht für die komplette Medien- und Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Und wir dürfen uns da echt mehr aufregen und auch auf die Straße gehen und Beschwerdebriefe schreiben, also einfach aktiver teilnehmen an Dingen, die passieren, wenn sie ungerecht sind.
Ja, dem schließe ich mich an. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja.
Dann bleibt es mir noch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr heute da wart und uns von ans Licht erzählt habt und die Ehrlichkeit, mit der umgeht. Und wer unsere anderen Folgen, unter anderem mit Christoph Jung, hören möchte, findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.